Kann man das Licht Vielen Dank, ihr Lieben, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Also ich rede per Du mit allen und wem das zu persönlich ist, wenn ihr mich dann nachher per Sie anredet, antworte ich auch per Sie. Aber die Bibeltexte gehen alle per Du und ich denke, da sollte man auch dabei bleiben, sonst gibt es so einen Mischmasch. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf und mir ging die letzte Zeit eine Frau durch den Kopf, also nicht meine eigene, sondern die Miriam. Und das wollte ich euch gerne weitergeben, was mich an dieser Frau begeistert, was ich von ihr lernen kann und wo wir aufpassen müssen. Das steht alles da miteinander zusammen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir werden jetzt wieder einen Menschen ansehen, der mit dir gelebt hat, zu deiner Ehre gelebt hat, von der wir viel lernen können, lieber Herr, aber die uns auch ein warnendes Beispiel ist. Und Herr, ich bitte dich jetzt auch besonders für die unter uns, die schon älter sind, dass wir lernen von Miriam, dass wir nicht in die gleiche Falle reintappen wie sie, sondern Herr, dass das geschieht, worum wir dich eben gebeten haben im Vater unser, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so auch in unserem Leben. Um diese Gnade bitten wir dich und wir bitten dich, dass du uns segnest in diesem Gottesdienst, dass wir etwas mitnehmen. Ich bitte dich, Herr, dass du mit uns redest, dass du uns begleitest, uns ermahnst, uns korrigierst, uns erziehst, alles das, was du für richtig hältst. Wir gehören dir und sonst keinem. Und das ist gut so. Amen. Miriam, eine echte Powerfrau. Ich habe das in drei Teilen. Miriam, die Initiative. Miriam, der Mensch im Strudel der Gefühle. Und Miriam, die Gericht und Heilung erfährt. Wir merken, besonders der letzte Teil scheint unzeitgemäß zu sein. Denn wer will schon über Gericht predigen? Heute will ich von einer Frau erzählen, die als Kind in einem totalitären Staat aufgewachsen ist, aber in einem Umfeld, das sich beherzt den mörderischen Anläufen dieses Staates widersetzt hat. Die Leute, die sich noch an DDR erinnern können und da auch Kontakte hatten und wissen, wie schwierig es manchmal war, dort sein Christsein zu leben, die werden bestimmt so ein paar Parallelen sehen. Um welche Zeit geht es? Wir befinden uns Abraham, Isaak, Jakob und einer der Söhne von Jakob war Josef. Den haben sie verkauft, verhökert nach Ägypten. Dann kam eine Hungersnot und dann sind alle, die ganze Sippe, dann nach Ägypten gezogen. Und die haben sich dort fleißig vermehrt. Die haben scheinbar mehr Kinder bekommen als die Ägypter. Wer jetzt gewisse Parallelen entdeckt in der heutigen Zeit, darf das ruhig Parallelen sehen. Ja, und das hat dann manchem Pharao nicht mehr gepasst. 400 Jahre war das her, wo der Josef und die Familie rüber sind. Und sie wurden immer mehr, die Israeliten wurden immer mehr unter Druck gesetzt. Immer mehr schaffen, immer mehr leiden, bis dann der Pharao so weit war und hat gesagt, alle männliche Geburt der Hebräer muss getötet werden. Das muss man sich überlegen. Alle Kinder müssen getötet werden. Eine Tötungsmethode war, dass man die Kinder dann in den Nil geworfen hat. Und das machte auch später eine ganz fromme, gläubige, gottesfürchtige Familie. Aber sie macht es auf spezielle Art und Weise. Miriam, die in einem totalitären Staat lebt. Miriam lebt mit Mama Jochbet und Papa Amram und dem jüngeren Bruder Aaron im Norden von Ägypten in Gosen. Sie gehörte zum Stamm Levi und der Glaube an Gott bei ihnen war Normalität. Und diese Miriam, die hat Vorbilder. Und ich finde das eine ganz wichtige Sache. Die Zeiten damals waren hart. Die Mama Jochbet wird bald ihr drittes Kind bekommen. Miriam war vielleicht 7, vielleicht 10 Jahre alt, wir wissen es nicht genau. Aber Aaron, ihr Bruder, war 3 Jahre alt. Und dann sollte Mose geboren werden. Aber das Gebot war da, werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil, nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Aber die Familie hatte auch gehört, dass auch die staatlichen Hebammen, also beim Staat waren die angestellt, aber sie waren jüdische Hebammen. Die waren Juden. Schifra und Pua, die hatten diese Anweisung auch. Aber sie haben sich widersetzt. Sie haben sich geweigert, so etwas Schlimmes zu tun. In 2. Mose 1, Vers 19 heißt es, sie haben einfach mit einer Ausrede das Gebot umgangen. Ich möchte mal eine kleine Parallele bringen. Keine politische Diskussion, aber ich darf ja doch auch etwas Praktisches dazu sagen. Diese beiden hatten mehr Gottesfurcht. Weil sie Gottesfurcht hatten, hatten sie auch Respekt vor dem Leben. Und das Leben fängt nicht erst mit der Geburt an. Das sagt die Bibel, Altes und Neues Testament, sonnenklar. Wisst ihr, und bei der Wahl der Richter am Bundesverfassungsgericht, da würde ich mir auch wünschen, dass Frau Brosius-Gersdorf ihre Haltung verändert oder nicht mehr gewählt wird. Ich bin gegen die ganzen Hassparaden, die man da vom Stapel gelassen hat. Das ist nicht unsere Sache. Aber wenn im höchsten Gericht eines Staates eine Frau kommt, die dafür plädiert hat, dass bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden kann, wer darüber mehr mal wissen will, das ist das Gebot, du sollst nicht töten. Dieses Gebot, du sollst nicht töten, was wir von den 10 Geboten erkennen, meint nicht das Töten im Kriegsfall. Die Hebräer unterscheiden da. Sondern es meint das Töten, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Und diese Richterin hat gesagt, man muss das halt abwägen, das Recht der Frau und das Lebensrecht des Kindes. Nein, man muss unterscheiden zwischen Bequemlichkeit und Lebensrecht. Das ist es. Ich sage jetzt nicht parteipolitisch, man darf keine SPD wählen. Aber man sollte wissen, was man wählt und welche Gesinnung man damit wählt. Wenn ich richtig liege, ich habe den Eindruck, dass für Christen, die Jesus wirklich nachfolgen wollen, konsequent nachfolgen wollen, dass es schwieriger wird. Ich erlebe das als Verkündiger. Man darf über Segen reden, aber nicht mehr über Fluch. Ich meine jetzt nicht euch, ich meine grundsätzlich. Mich fragt ein junger Mann, der im Verkündigungsdienst steht. Hacke, straft Gott? Wenn ich einfach nur gesagt hätte, ja, dann wäre sein ganzes Gottesbild zusammengefallen. Ich habe ihm ausführlicher geantwortet. Aber letztlich habe ich gesagt, ja. Wir werden darauf nachher zu sprechen kommen. Ihr Lieben, vielleicht ist es gut, dass wir das sehen, dass nicht nur in Afrika Christen in der Bedrängnis geraten. Wir sollten vorbereitet sein. Wir sollten vorbereitet sein, was bei uns kommt. Ist meine Überzeugung. Ich hätte mir gewünscht von den Politikern, auch von der, jetzt von der CDU, dass sie gesagt hätte, am Anfang haben sie ja zugestimmt bei der Frau, wir haben einen Fehler gemacht. Danke für alle Proteste. Wir wollten halt der Linken einen Gefallen tun, aber ihr habt recht. Und das wäre besser gewesen, als dann irgendwelche Beweggründe gesucht, wie Plagiatsvorwürfe oder sonst was. Von einer Partei mit dem C davor erwarte ich, dass man christliche Werte vertritt. Man kann nicht den Glauben überstülpen, aber christliche Werte vertreten kann man. Und das ist so nicht so geschehen, wie es sein sollte. Aber diese beiden, Miriam und Pua, die hatten Ehrfurcht vor Gott. Und in 2. Mose 1, Vers 20 heißt es, weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes. Unser Tun hat Folgen in der Ewigkeit. Und Gott belohnt das. Und wenn es selbst so sein sollte, wenn ich das Richtige tue und lande wie bei Daniel in der Löwengrube, auch dann ist es vor Gott was Gutes. Und der Daniel hat auch in der Löwengrube Segen erlebt, ihr Lieben. Aber wir haben gefälligst, wer gottesfürchtiges Leben will, der hat gefälligst nicht nur fromm zu reden, sondern auch fromm zu handeln. Tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Gut, die beiden waren bestimmt für Miriam ein Vorbild. Und dann wurde das Kind geboren. Und es ist ein Junge. Und man ist fröhlich und traurig. Fröhlich, dass es ein Kind ist. Traurig, dass es ein Sohn ist. Was soll werden? Miriam erlebt aber auch den Glaubensmut der Eltern. Auch die waren ihr ein Vorbild, die den kleinen Bruder 3 Monate versteckte und sich dem sicheren Befehl, dem tödlichen Befehl des Pharaos, nicht beugten und das Kind nicht in den Nil geschmissen haben. Im Hebräerbrief wird dieser Glaube gelobt, Hebräer 11, Vers 23, weil die Eltern von Mose unerschütterlich an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Und dann heißt es, das muss ich erklären, sie hatten ein schönes Kind bekommen und versteckten es 3 Monate lang. Meine Frau sagt, und wenn es nicht so schön gewesen wäre, ich habe also eine lustige Frau, die hilft mir immer, die Bibeltexte ein bisschen praxisnäher zu betrachten. Gemeint ist mit diesem Wort, was da heißt, was damit schön übersetzt wurde. Ich denke, am sinnvollsten ist es ein pflegeleichtes Kind. Wenn es gestillt wurde, war es still. Und das war schön und das ging pflegeleicht. Man konnte es ruhig halten. Es durfte ja nicht rauskommen. Aber irgendwann geht das nicht mehr. Irgendwann geht es nicht mehr. Und Miriam ist ein Mädchen, ich schätze mal einfach, dass sie so vielleicht 7 Jahre alt war, vielleicht 8, vielleicht war sie auch 10. Wir wissen es nicht, Hugo, wir wissen es wirklich nicht. Ich habe alles Mögliche nachgeforscht. Miriam, sie handelt pfiffig und mutig. Also Mutter Jochbet wirft wirklich das Kind in den Nil, allerdings mit einem Körbchen unten drunter. Und das schön mit Pech abgedichtet, damit das schön schwimmt. Ja. Mutter Jochbet setzt das Kind mit Pech bestrichenem Schilfkorb auf dem Nil. In 2. Mose 2, Vers 4, die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann, ich lese aus 2. Mose 2, Vers 5 bis 9, irgendwann kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her und warteten. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharao den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Und sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Was jetzt? Was jetzt? Das Mitleid oder das Gebot des Papas, des Pharaos? Und Ägypten war damals die Supermacht, die Supermacht. Miriam hat das beobachtet. Die war so pfiffig, die ging nahe dran, dass sie so ein bisschen was mithören konnte, dass sie was sehen konnte. Aber sie ging nicht so nahe dran, dass sie aufgefallen wäre. Pfiffiges Mädchen, ein pfiffiges Mädchen. Und da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Sie sagte nicht, das ist meine Mama. Sie sagte nicht, das ist die Mutter des Kindes. Ich kenne eine hebräische Frau, die das stillen könnte. Ich finde das super. Und dann kann sie für dich das Kind stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharao. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Und die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Das erste Mal in der Bibel gibt es Kindergeld. Ist es nicht schön? Es war übrigens eine Bemerkung meiner Frau zu diesem Text. Das erste Mal taucht das Thema Kindergeld auf. Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Miriam, eine ganz feine Schwester von Mose, mit dem dreijährigen Aaron. Sie ist mutig, sie geht am Ufer entlang, sie ist vorsichtig, sie hält sich im Hintergrund, sie hat Geduld zu warten, was jetzt passiert, sie ist empathisch, sie spürt Mitleid der ägyptischen Prinzessin, sie ist initiativ, sie sagt nicht, ach, wie gut, wenn jetzt einer da wäre, der helfen würde. Nein, sie handelt. Zum richtigen Zeitpunkt ergreift sie die Initiative mit einem hilfreichen Vorschlag. Und sie ist pfiffig. Sie redet von der Option einer Hebamme, ohne zu sagen, dass das die Mutter des Kindes ist. Ohne Angst läuft Miriam zu der feindlichen Königstochter. Ich denke, das hat sie gelernt mit ohne Angst. Die gleichen Aussagen werden über ihre Eltern gemacht. Und ihr Lieben, es ist ein Segen, wenn man christliche Eltern hatte oder hat. Wir, die wir in dem Alter sind, ist ja bei uns fast allen, die wir hatten. Es ist ein Segen, wenn wir das haben und wenn wir davon geprägt worden sind. Von dem Glaubensmut, von dem Glaubenseifer. Ohne Angst läuft Miriam zu der feindlichen Königstochter. Sie erfasst blitzschnell, dass die Prinzessin Mitleid mit dem Baby hat. Und sie kommt mit ihrem hilfreichen Vorschlag. Ich sehe die Miriam noch heimlaufen, nach Hause laufen zur Mama und sagt, Mama, mein Bruder, die Prinzessin kümmert sich drum. Und sie haben das aufgemacht. Und du kriegst den Mose wieder zurück. Für die nächsten 3 Jahre. Man hat damals ungefähr 3-4 Jahre lang gestillt. Was war das für ein Triumph? Keine Ahnung, was dann weitergehen wird. Aber jetzt erstmal, das Leben ist gerettet. Unter dem Schutz des Pharao mit Kindergeld. Was war das für ein Triumph für die Miriam? Versteht ihr? Stellt euch vor, ein 7-jähriges Mädchen erlebt sowas. Und sie hat Gottesfurcht. Sie hat Vorbilder. Eine wunderbare Frau. Und euch Frauen möchte ich das zusprechen und euch Männer möchte ich ermahnen, sowas stärker zu beachten. In den 80er Jahren habe ich mich für Frauenrechte eingesetzt. Heute setze ich mich manchmal mehr für Männerrechte ein, weil die ganze Waage so ein bisschen gekippt ist. Aber ich möchte euch das sagen. 5 beherzte Frauen in dem einen Kapitel. Die Mutter Jochbet, die Hebammen Schifra und Pua, die Tochter des Pharao und die kleine Miriam. 5 beherzte Frauen in einem Kapitel. Also Frauen. Ja. Ist das nicht was Schönes? Ist das nicht ein Kapitel, was jede Frau eigentlich sagen sollte? Mensch, ich muss dieses Kapitel mehr lesen. Ich sollte mich mehr damit befassen. In der Bibel geht es nicht um Unterdrückung der Frau, sondern in der Bibel geht es um Wertschätzung, um Gottvertrauen, um den Glauben zu leben. Darum geht es hier. Das möchte ich lernen von der Miriam. Das möchte ich lernen. Miriam hat schon als Kind erfahren, wie wunderbar es ist, von Gott gebraucht zu werden. Und welchen Jubel das auslösen kann, sich um das Glück des Nächsten zu bemühen. Und sie hat die Menschen zum Lob Gottes angeleitet. Jetzt machen wir einen Riesensprung. Mose ist dann zurück an Hof des Pharao. Ich will das nur einfach überblicksmäßig kurz geben. An Hof des Pharao hat dort dann 37, 36 Jahre lang gelebt, wurde erzogen am Hof des Pharao. Also er hat keine biblische Erziehung bekommen. Das muss man wissen. Das merkt man auch später in seinem Verhalten. Dann ist ihm bewusst geworden, dass er Hebräer ist, dass er nur Adoptivkind ist. Dann hat er einen der Wärter erschlagen und dann musste er fliehen und ab nach Midian. Da war er dann 40 Jahre. Dann berief Gott den Mose, das Volk Israel zu befreien. Dann sagte Gott zum Aaron, der mittlerweile ja auch schon 83 Jahre alt war, also 40 Jahre dort in Ägypten, 40 Jahre in Midian. Der Aaron war 83 Jahre, es geht also jetzt nur um alte Leute. Geh dem Mose, deinem Bruder, entgegen. Wie soll das laufen ohne Navi? Ohne Landkarte. Einfach geh deinem Bruder entgegen. Ich bewundere nicht nur den Mose, dass er zurückgegangen ist. Ich bewundere den Aaron, dass er sich so auf die Führung Gottes verlassen hat. Und der Aaron sollte der Mund des Mose sein. Geh Mose entgegen in die Wüste. Da brach Aaron auf. Er sagte nicht, das geht ja nicht, sondern er brach auf. Er begegnete Mose am Berg Gottes und er küsste ihn zur Begrüßung. Und Mose berichtete Aaron, mit welchen Worten der Herr ihn nach Ägypten gesandt hatte und erzählte ihm von den Wundern, die er tun sollte. Gemeinsam zogen sie dann nach Ägypten. Und in Vers 31 in 2. Mose 4, da heißt es, die versammelten Israeliten glaubten ihnen, als sie hörten, dass der Herr ihr Elend gesehen hatte und ihnen helfen wollte, warfen sie sich vor dem Herrn nieder und beteten ihn an. Ich möchte euch auf etwas noch aufmerksam machen. Habt ihr mitgerechnet? Wann war die Unterdrückung der Hebräer? Und wann kommt die Befreiung? Wie viele Jahre liegen dazwischen? 80 Jahre. Nur das mal zum Thema Geduld. Gott handelt manchmal spontan und schnell und manchmal anders. Er hat erst seinen Boten vorbereitet. Am Hof des Pharao, er hat ihn vorbereitet in der Wüste, in der Bedeutungslosigkeit. Ich glaube, dass Mose dort auch Demut gelernt hat. Und dann hat er ihn beauftragt. Und in 2. Mose 15, Vers 20 heißt es, die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm ihr Tamburin zur Hand. Auch die anderen Frauen schlugen ihr Tamburin und zusammen tanzten sie im Reigen. Miriam sang ihnen vor: Singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Die Israeliten sind dann ausgezogen durch den Sinai, durchs Rote Meer. Und dann haben sie gesehen, wie vor ihren Augen das ägyptische Heer ersoffen ist. Ich weiß, dass die ganze Theologie, die moderne Theologie, alles sagt, das sind alles Märchen und alles Mögliche. Ich bin froh, dass Archäologen mittlerweile Belege gefunden haben. Und zwar, ich darf nicht zu ausführlich werden, es gibt Belege im Roten Meer, dass wir heute genau wissen, wo die Israeliten durchgezogen sind. Da kann doch gar nichts mehr sein. Was kann da sein? Ich möchte es kurz erklären. Holzräder, ägyptische Streitwagen. Man weiß, wie viele Speichen die damals hatten. Man weiß den Durchmesser, man weiß es von anderen Sachen, wie groß die genau waren. Und dann ist das, wenn man dort ins Meer, so Streitwagen sind ja abgesoffen alles. Und da haben sich an diese Räder, wie heißen diese Dinger, die sich da dran setzen? Korallen angesetzt. Und das Holz ist verrottet, aber die Korallen sind noch da. Mit der Anzahl der Speichen, das kann man sehen. Sie durften allerdings nicht rausgenommen werden. Aber ich habe Filmaufnahmen darüber gesehen. Man weiß, wo Israel gelagert hat, wo es durchgezogen ist. Hugo, wenn du dir das anguckst, man kann es kaum glauben, wenn es nicht so in der Bibel stehen würde. Ich weiß, dass einige gesagt haben, ja, das war vielleicht einfach nur so ein kleiner Ausläufer, ein bisschen Schilfmeer, vielleicht aber das ist alles nur knietief und sowas. Da gibt es auch einen Witz dazu. Und da liest einer die Bibel und sagt, Halleluja, Halleluja. Da fragt einer, warum sagst du denn als Halleluja? Halleluja, Gott hat das ganze ägyptische Heer ersäufen lassen, Halleluja. Und dann sagt dann, im Roten Meer. Und dann sagt er, ach, hast zu, die neue Theologie weiß das besser. Das war alles nur so ein flaches Wasser, wo sie nur da durchgezogen sind. Dann wieder, Halleluja, Halleluja. Warum schreist du immer noch Halleluja? Ja, dass Gott in so einem flachen Wasser ein ganzes Heer hat ersaufen lassen, das ist auch ein Kunststück. Wir merken, viele haben sehr viel Mühe. Ich bin davon überzeugt, dass es genauso war, wie es in der Bibel steht. Und ich glaube, ich bin ja kein verstandsloser Mensch. Und es gibt mittlerweile Belege, aber selbst wenn es keine Belege gäbe, wer im Auftrag Gottes Wort auslegt, steht immer unter dem Wort und nie oben drüber, ihr Lieben. Das hat man heute bei manchen Leuten vergessen. Nicht beim Johannes Weider, der nächste Woche kommt, mit dem ich zusammen im Jugendbund in Oberesichheim war. Cornelia, erinnerst du dich noch? Ja. Die verletzte Seele, nein, das kommt dann jetzt erst noch. Was ich an der Miriam hier schätze, die macht ein Loblied für Gott. Kein Wort von der Miriam, dass sie sagt, wenn ich den Mose nicht gerettet hätte damals, dann wären die alle noch in Ägypten. Dann wäre das alles nicht so passiert. Und wir sind mit dem Mose als Führer, sind wir durchgezogen durchs Rote Meer. Was ein Glück, dass ich so toll war. Nein, sie stellt Gottes Wirken in den Mittelpunkt und gibt Gott die Ehre. Ich möchte noch etwas sagen. In Micha 6, Vers 4 spricht Gott zu Israel: Habe ich nicht Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt? Das ist Gottes Wort an das Volk Israel. Das bedeutet, dass Gott nicht nur den Mose gesandt hat und nicht nur den Aaron berufen hat, sondern dass auch die Miriam zu diesem Leitungsteam gehörte. Das ist was Interessantes. Es gibt ja Leute, die fragen sich manchmal, dürfen Frauen in Vorstand gehen? Ich bin da nie dafür, dass nur Männer immer alles leiten. Weil ich merke, wenn Frauen in Vorständen sind, dann wird es manchmal praktischer. Ja, aber nicht nur aus diesen Gründen. Ich wollte nur mal sagen, das Leitungsteam, und das sagt Gott, ich wiederhole, Micha 6, Vers 4, das Leitungsteam bestand aus Mose, Aaron und Miriam. Aber, bevor wir jetzt ans Nächste kommen, Mose hat eine absolute Sonderstellung gehabt. Ja, damit komme ich zum zweiten Teil. Miriam, der Mensch im Strudel der Gefühle. Diesmal das strahlende Vorbild, bisher das strahlende Vorbild der Miriam. Und jetzt wird eine ganz andere Seite gezeigt. Die verletzte Seele, die sie antreibt. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopierin geheiratet hatte. Zipporah, Tochter des midianitischen Priesters Jethro. Sie sagten auch, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Die verletzte Seele, die sie antreibt. Im hebräischen Text steht sogar so, Miriam redete und Aaron. Die Initiative für dieses Handeln aus Eifersucht kam von Miriam. Miriam war damals vielleicht 87, 88 Jahre alt. Ich habe vorhin zu Hugo gesagt, in meiner Kindheit hat man manchmal gesagt, wenn sie alt wären, wären sie kindisch. Sehen wir uns vor, ich bin auch ein Alter, sehen wir uns vor. Ich habe jetzt nur auf die Uhr geguckt und muss sagen, ich muss es jetzt doch mehr raffen. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe, sie war eifersüchtig. Und mit ihrer Eifersucht hat sie auch den Aaron, den Bruder, angesteckt. Da heißt es dann in Vers 2 bis 3, sie sagten auch, also beide, Aaron und Miriam, sie sagten, spricht der Herr etwa nur durch Mose, hat er nicht auch durch uns geredet? Und der Theologe und Bischof Dr. Gerhard Meyer schreibt dazu, sie bestreiten Moses Einzigartigkeit. Auch sie sind schließlich Propheten. Auch sie erhalten Jahwes Offenbarungen. Auch sie sind Vermittler der Offenbarung. Zunächst stimmt das. Miriam war die erste Prophetin der Schrift. Aaron war Moses Mund und unter Gottes Verheißung. Die lautete, ich will mit seinem Munde sein, aus 2. Mose 4. Aber all das hebt Moses Vorrangstellung nicht auf. Nach Gottes Bestimmung sollte Mose für Aaron, Zitat, 2. Mose 4, 16, Gott sein. Also der, der absolute Autorität hatte. Auch über Aaron. Das Sirach-Buch, Sirach Jesu, erfasst Moses Einzigartigkeit sehr gut, wenn er sagt, Gott ließ ihn hören seine Stimme und er ließ ihn herantreten an das Wolkendunkel und er legte in seine Hand das Gebot, die Lehre des Lebens und der Einsicht. Das war das Besondere, was Gott geschenkt hat. Und Mose wurde durch dieses Verhalten der Miriam, wo sie den Aaron angesteckt hat und wo sie Stimmung gemacht hat, da wurde Mose die Würde genommen. Diese Stimmung, die sie gemacht hat, sie hat nicht mit Mose geredet, sie hat nur über Mose geredet. Und das, was sie vorgeworfen hat, der Mose, der hat eine Midianiterin geheiratet. Warum geht der Aaron nicht zu seiner Schwester und sagt, du Miriam, du bist irgendwie sauer. Das ist menschlich. Aaron hätte sagen können, Miriam, du bist unsere große Schwester. Wir haben dir viel zu verdanken. Mose und ich und ganz Israel. Wir haben dich doch herzlich lieb. Warum stänkerst du so gegen unseren Bruder? Ja, der hat diese Frau geheiratet. wenn er wüsste, wie Abraham sich verhalten hat mit seinem Sohn, wie wichtig das ist, dass man dann eine Israelitin heiratet und nicht irgendwie eine Midianiterin, hätte Aaron sagen können, Miriam. Der Mose war verheiratet mit seiner Zippora, als Gott ihn berufen hat. Wenn es Gott nicht gestört hat, Miriam, was regst du dich auf und machst Stimmung gegen den Heiligen Gottes? Miriam. Aber Aaron ist oft, wird uns dargestellt, als ein Mensch, der menschengefällig gelebt hat. Das war damals mit dem goldenen Kalb auch. Da ist er auch auf die Leute eingegangen. Leider hat der Aaron die Festigkeit nicht gehabt und nicht die Klarheit und nicht den Mut einer initiativen Miriam. Und die Miriam war eine starke Frau. Nicht gegen sie zu stehen, sondern einfach, Miriam, wir dienen doch Gott. Er ist doch unser Herr. Warum stänkest du so? Und vielleicht hätte sie das zur Besinnung gebracht. Und jetzt kommt der dritte Teil. Miriam, die Gericht und Heilung erfährt. Es heißt, dass Mose über all dem, was dann dort passiert war, dass er geschwiegen hatte. Er war zurück. Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Und demütig bedeutet hier, sich Gott unterordnend. Die griechische Übersetzung übersetzt diesen hebräischen Begriff mit sanftmütig. Meyer schreibt dazu, gemeint ist also die Ergebenheit und Treue Gott gegenüber, die nicht für ihr eigenes Recht kämpft. Seht ihr, und da bin ich drin. Ich bin ein Mensch, der einen starken Gerechtigkeitssinn hat. Ich scheue auch eigentlich keine Diskussion. Das war früher noch stärker ausgeprägt. Man ist mittlerweile etwas älter. Und wisst ihr, mich hat dieser Text gepackt. In 1. Petrus 5 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und zwar nur den Demütigen gibt er Gnade. Und ich brauche Gottes Gnade, ihr Lieben. Für mich war diese Predigt, die ich euch hier halte, sie war für mich ein Angriff, das ist falsch. Sie war für mich ein Segen. Sie hat mich wachgerüttelt. Ich habe einen Konflikt. Da habe ich vor 4 Monaten gesagt, ich schweige jetzt über diesen Konflikt ein halbes Jahr. Lass uns dann drüber reden. Und ich bete seit einem halben Jahr, dass ich in 2 Monaten die richtigen Worte gebrauche. Ich möchte ein demütiger, sanftmütiger Bote Gottes sein. Ich möchte, dass er seine Freude an mir hat. Und ich habe gemerkt, der Mose hat sich nicht selber verteidigt. Wisst ihr, Hauptamtliche stehen sehr oft im Feuer der Kritik. Mein Naturell wehrt sich. Mose hat geschwiegen. Ich möchte daraus lernen für mein Leben. Ich möchte lernen, wann soll ich reden und wann soll ich einfach schweigen. Einfach schweigen. Und Mose hat geschwiegen. Aber der Text geht weiter. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Auf der Stelle befahl er den beiden und Mose, geht zum heiligen Zelt. Die 3 gehorchten. Der Herr kam in der Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes. Und er rief 2 von den 3, er rief Aaron und Miriam, und sie traten vor. Dann wies er die beiden, Aaron und Miriam, zurecht. Hört, was ich sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, dann erscheine ich ihm in einer Vision oder ich spreche im Traum mit ihm. Mit Mose aber rede ich anders, denn er ist mein treuer Diener. Und das ist hier ein Ehrentitel. Er ist mein treuer Diener. Ihm habe ich mein ganzes Volk anvertraut. Wie könnt ihr es da wagen, ihn anzugreifen? Wie könnt ihr das wagen? Als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, da muss ich an Greta Thunberg denken. Da hat sie das auf Englisch, how dare you oder sowas, irgendwas in dieser Richtung habe ich noch im Ohr. Wie könnt ihr es wagen? Aber hier spricht Gott selber. Wie könnt ihr sowas wagen? An meinem Berufenen. Ihn so durch den Kakao zu ziehen. Wohlgemerkt, sie haben nicht mit Mose geredet. Sie haben nur über ihn geredet. Und sie haben ihn verachtet. Was sagt Jesus dazu? Lukas 10, 16. Wer euch hört, der hört mich. So soll das sein. Und Jesus sagte, wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt damit den ab, der mich gesandt hat. Gott selbst. Statt lehnt ab, hat Luther übersetzt mit verachtet. Wer euch verachtet, der verachtet Jesus. Und wer Jesus verachtet, der verachtet den, den Gott gesandt hat. Ihr Lieben, das ist ein Gemeindeprogramm. Da, wo Christen sind, Kinder Gottes, Kinder des Höchsten nennt man Prinzen und Prinzessinnen. Und wir sind ja nicht am englischen Königshof. Wir sind am göttlichen Hof. Und deshalb sollten wir uns immer genau überlegen, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Jetzt könnt ihr sagen, das ist so ein Schuss, den der Hacker hat. Nein. Jesus hat gesagt, Johannes 13, daran soll die Welt, die Außenstehenden, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr keinen Tropfen Alkohol trinkt, weil ihr keine Zigaretten raucht, weil ihr am Gebet eine Haube aufsetzt oder was weiß ich. Nein, nein, nein. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, an der Agape, die ihr untereinander habt. Und die Agape ist eine selbstlose Liebe, die das Wohl des anderen sucht, so wie es eben in der Lesung vorher vorgelesen wurde. Jawohl, Sachkritik ist zu üben, das möchte ich auch sagen. In 3. Mose 19 heißt es, Vers 17, hege keinen Hass gegenüber deinen Mitmenschen. Wenn du etwas gegen jemanden hast, dann weise ihn offen zurecht. Wenn du das nicht tust, lädst du Schuld auf dich. Aber der Text geht weiter. Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich bin Jahwe. Das heißt, offene Zurechtweisung muss in Liebe geschehen, aber sie muss geschehen. Einfach den sündigen Bruder weiter sündigen lassen ist eine Option, die von Jesus unterbunden wird. Also im Alten Testament finden wir das wie im Neuen Testament. Und nach diesen Worten entfernte sich der Herr voller Zorn und die Wolke verschwand vom heiligen Zelt. Und als Aaron sich zu Miriam umdrehte, war ihre Haut weiß wie Schnee, denn sie war aussätzig geworden. Und Aaron erkennt das an, die Schuld und die Strafe. Und Aaron fleht zu Mose, bitte vergib uns, wir haben Unrecht gehandelt und Schuld auf uns geladen. Aaron weiß, wir sind an Mose schuldig geworden und darum muss ich zuerst Mose um Gnade bitten. Es reicht auch bei uns in der Gemeinde nicht, den Zuspruch beim Abendmahl nur zu hören, ohne die belastenden Beziehungen vorher geklärt zu haben. Das lehrt Jesus Christus. Matthäus 5, Vers 23. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Und erst danach bring Gott dein Opfer. Diese Versöhnung ist von Jesus geboten. Man könnte aber sagen, aber wenn mein Opfer, ich das gekauft habe, das schöne Lämmchen, und ich binde es an und gehe dann erst zu dem anderen hin, wer weiß, ob das Lämmchen noch dasteht. Da sagt Jesus, das Risiko muss man eingehen. Es ist einfach wichtiger, dass wir die persönlichen Beziehungen bereinigen. Und dann können wir auch das Opfer bringen. Dann können wir auch zum Abendmahl gehen. Und Aaron bittet um Fürbitte. Aber lass Miriam nicht wie eine Totgeburt aussehen, die halb verwest aus dem Mutterleib kommt. Da rief Mose zum Herrn. Mose, der selber so verletzt wurde. O Gott, mach sie bitte wieder gesund. Und der Herr antwortete ihm, wenn ihr Vater ihr verächtlich ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie sich da nicht eine Woche lang schämen? Hier wird vorausgesetzt, das war in Israel eine Strafe, wenn ein Kind sich absolut frech verhält, richtig frech verhält, dann war es eine der Möglichkeiten, dass der Vater dem Kind ins Gesicht gespuckt hat. Und dann galt das als eine Ehrenstrafe für die nächste Woche. Und jetzt sagt Gott aber, wenn ihr Vater ihr verächtlich ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie sich da nicht eine Woche lang schämen. Und deshalb soll sie 7 Tage außerhalb des Lagers festgehalten werden. Danach könnt ihr sie wieder bei sich aufnehmen. Und so musste Miriam eine Woche außerhalb des Lagers bleiben. In dieser Zeit zog das Volk nicht weiter. Erst als sie wieder zurückgekehrt war, brachen die Israeliten von Hazeroth auf und lagerten sich in der Wüste Paran. Dass dieses Gericht, schreibt Meyer, nur zur Erziehung dient. Es gibt Gerichte, die nur zur Erziehung dienen und immer noch von der Liebe geprägt ist. Erkennt man daran, dass Gott sein Handeln erklärt. Er würdigt Aaron und Miriam einer echten Offenbarung. Und sie hören seine Worte. Gott kümmert sich um die beiden. Ihr Lieben, und jetzt geht's direkt für uns. Lassen wir uns erziehen. In Hebräer 12 heißt es, mein Sohn, gilt auch für die Töchter, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, reg dich nicht auf, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht mehr erziehen würde, dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Und außerdem, haben wir nicht unsere leiblichen Väter geachtet, die uns auch gestraft haben? Wie viel mehr müssten wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen, der uns ja auf das ewige Leben vorbereitet? Im Psalm 119 heißt es, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Ich habe geirrt, ich lag schief. Und jetzt? Jetzt aber halte ich deine Befehle. Ich habe schon etwas überzogen. Ich danke euch für eure Geduld. Nehmt das aber bitte jetzt mit. Lassen wir uns erziehen? Ich empfehle euch, Gott zu bitten, Herr, erziehe mich und schenk, dass ich ein Mensch bin, bei dem das zutrifft, was im Psalm 32 steht, lasst euch mit meinen Augen leiten und seid nicht so stur und störrisch wie Maultiere, denen man Zaumzeug anlegen muss, sondern lasst euch von meinen Augen leiten, auch wenn es Kritik ist. Und ich muss es lernen, einen Konflikt, den ich da habe, weiterhin noch 2 Monate lang die Klappe zu halten und dann zu überlegen, welche Worte werde ich gebrauchen und spreche ich es überhaupt nochmal an. Ich möchte mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir möchten Lernende sein von dir. Wir möchten, dass du Freude hast an unserem Leben. Aber lieber Herr, wenn ich das richtig sehe, dann schützt auch Alter vor Torheit nicht. Dann willst du auch alte Menschen noch erziehen. Und du bedeckst nicht einfach alles, sondern du bist ein gerechter Gott. Und du hast die Miriam nicht vernichtet. Hast auch den Aaron nicht vernichtet, als er so einen Blödsinn gemacht hatte mit dem goldenen Kalb. Und als er hier einfach mitgemacht hat, anstatt seiner Schwester ein Ermahner zu sein, der Besonnenheit einfordert und ganz Israel hat erkannt, dass die Miriam eine Woche lang außerhalb des Lagers sein musste. Du bist ein heiliger Gott. Ich bitte dich, dass auch wir das erkennen. Du bist ein heiliger Gott. Wir möchten unsere Schuld bekennen. Hilf uns, dass wir unsere Schulden bereuen. Hilf, dass wir da hingehen, wo Spannungen sind und klären sie brüderlich, geschwisterlich. Gewähren uns gegenseitig Vergebung, so wie du es willst, wie es dein Auftrag ist an uns. Nur Herr, hilf du uns, dass wir in deiner Erziehung bleiben und nicht weglaufen. Nicht auf Stur schelten, nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Ich bitte dich, Herr, schenke uns diese Gnade, dass wir die Sehnsucht im Herzen haben. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst. Wir danken dir, dass du uns in deiner Liebe auch erziehst. Schenk uns, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir uns was sagen lassen. Amen.